Ihr Lieben, gleich zu Beginn eine ganz dramatische Geschichte. Ein Kampfschiff war unterwegs im dichten Nebel und plötzlich sieht dieses Kampfschiff Lichtsignale auf der anderen Seite. Irgendwie ist Licht da, dann ist Licht wieder weg. Das hat sicherlich was mit dem Nebel zu tun. Und der Kapitän funkt rüber und sagt: Ausweichen, sonst Kollision. Die andere Seite durchs Mikro durch: Sie müssen ausweichen, sonst Kollision. Und es geht ein paar Mal hin und her. Dann schreit der Kapitän in sein Mikro: Wir sind ein Kampfschiff, ausweichen. Die andere Seite sagt: Wir sind ein Leuchtturm, Sie müssen ausweichen. Manchmal ist das die Beschreibung doch des Lebens, weil wir in so einer Position sind und meinen, alles andere muss sich ändern, sich anpassen. Das könnte sehr kritisch werden. Wir werden heute über ein sehr, sehr, sehr ernstes Thema nachdenken. Ich warne schon mal voraus. Es wird ein sicherlich spannendes Thema, vielleicht, ich weiß es nicht, aber ein sehr ernstes Thema in jedem Fall. Und da ist es nötig, dass wir die Bereitschaft haben, selber auszuweichen. Bereitschaft haben, zu sagen: Ich lasse mich korrigieren. Und ich möchte mit euch ein Kapitel lesen, einige Verse durchgehen in dem Kapitel, im 1. Samuel, Kapitel 15. 1. Samuel, Kapitel 15. Ihr kennt die Vorgeschichte. Es geht darum, dass das Volk Israel sagt: Wir wollen einen König. Und Gott ist traurig und sagt: Warum wollt ihr einen König? Ich bin doch euer König. Und dann musste Samuel einen König aussuchen. Ich habe mal nachgelesen, Kapitel 9. Es war der schönste unter den Männern, heißt es. Ein großer, starker, schöner Mann in Israel. Vorher in der Geschichte gab es schon den stärksten. Wer war das? Simson, nicht? Und alle möglichen Facetten von Menschen, die das Volk geführt haben. Und jetzt kommt der schönste, der größte unter den Israeliten, der König Saul. Aber Gott hatte eine gewisse Rechnung noch offen. Als das Volk Israel ausgezogen ist aus Ägypten, da hat ein Volk, Volk Amalek, die Israeliten nicht erlaubt, durch ihr Land hindurchzuziehen. Könnt ihr euch an die Geschichte erinnern? Und die haben gesagt: Das wollen wir nicht. Und das Volk wollte nichts Böses. Es wollte nur hindurchziehen. Und sie haben gesagt: Nein. Und dann geht hier die Geschichte hier weiter, fängt an oder bindet hier letzten Endes diese große Spanne. Der Herr hat mich gesandt, Vers 1, dass ich dich zum König salben sollte über Volk Israel. So höre nun auf die Worte des Herrn, so spricht der Herr Zebaoth. Ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan hat und wie es ihm den Weg verlegt hat, als Israel aus Ägypten zog. So zieh nun hin und schlag Amalek und verstrecke den Bann an ihnen. Verschone niemanden, heißt es hier. Alles austilgen, klein, groß, Tier, alles. Wir werden jetzt nicht darüber diskutieren und reden, warum alles vernichten. Das ist nicht die Thematik, vielleicht ein andermal. Es hat eine gewisse Bedeutung. Aber das war der Auftrag. Du sollst Amalek den Bann vollstrecken. Und im Vers 7 heißt es: Da schlug Saul die Amalekiter von Havila bis nach Shur, das von Ägypten liegt, und nahm Agag, den König von Abelek, lebendig gefangen, und an allem Volk verstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk verschonten Agag, die besten Schafe, Rinder, Mastvieh, Lämmer, alles, was von Wert war. Und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken, was aber nichts taugte und gering war, daran vollstreckten sie den Bann. Was war der Auftrag in Vers 3? An allen den Bann vollstrecken. Was macht Saul? Oder aber das Volk, heißt es hier. Sie machten es nicht. Und da geschah das Wort des Herrn, Vers 10. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Darüber wurde Saul zornig und schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Ich fragte mich, Samuel, es genügt doch, einmal zu schreien. Was ist das für ein Typ, wenn ich das tut, was du sagst? Er schrie die ganze Nacht. Wenn ihr den Textzusammenhang lest, dann werdet ihr feststellen, dass Samuel den Saul sehr gerne hatte. Das werdet ihr feststellen. Er sogar auf das Drängen hin, komm, ehre mich vor dem Volk, nachgelassen hat. Das heißt, er hat ihn sehr auch gerne und er war sehr traurig über Saul. Und Samuel machte sich auf, um Saul am Morgen zu begegnen. Und ihm wurde angesagt, Saul soll sei in Karmel, das Siegeszeichen hat er aufgerichtet. Und Vers 13 heißt es, und als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm, gesegnet seist du, ich habe des Herrn Wort erfüllt. Ich habe alles getan, was der Herr gesagt hat. Und dieses berühmte Wort. Und was ist das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt? Und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Saul sprach, von den Amalekitern hat man sie gebracht. Denn das Volk verschonte die besten Schafe und die Rinder, um sie dem Herrn zu opfern, deinem Gott. An dem anderen haben wir den Bann vollstreckt. An wen ging der Auftrag? An den Chef, an den Boss, an den König, an Saul. Und er sagt hier, das Volk. Natürlich in der Schweiz entscheidet das Volk. Die Demokratie dieses Landes, dieses große Gut. Aber er sagt, das Volk. Was macht er hier? Eine Schuldverschiebung. Ja, ich hätte es ja gemacht, aber das Volk. Und dieser Gedanke erscheint in Vers 21 noch einmal. Aber das Volk. Ja? Samuel sprach, Vers 17, ist es nicht so, obschon du von dir selbst gering warst, so bist du das Haupt der Stämme Israels. Und der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt. Und dieses Wort, obwohl du in deinen Augen gering warst. Schaut mal nach, was es meint. Sehr interessant. Er war der Größte, der Schönste. Er sagte aber dann, wer bin ich denn, dass ich König werde? Und wenn ihr mal den Textzusammenhang lest, werdet ihr feststellen, er war auch sehr demütig. Gering warst in deinen Augen, ja? Du bist der Chef. Du bist der König. Vers 19. Warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern hast dich an die Beute gemacht und getan, was dem Herrn missfiel? Saul antwortete, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht. Ich bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht. Und den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk. Vers 22. Samuel sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer, Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widern. Und jetzt kommt eine der gewaltigsten Aussagen über Ungehorsam, den ich in der Heiligen Schrift gefunden habe. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei, wie Götzendienst. Eine der härtesten und meiner Meinung nach der deutlichsten Formulierung, was ungehorsam ist. Härter ging es scheinbar gar nicht. Wenn man den Text anschaut, ungehorsam ist Sünde und es heißt wie Zauberei. Eigentlich meint das der Gedanke, ungehorsam ist Sünde, ist Zauberei. Und widerstreben, ständig dagegen zu arbeiten, ständig zu rebellieren, ist Götzendienst, Abgötterei. Unglaublich. Ich bin froh, dass es in der Heiligen Schrift steht. Sonst könnte man sagen, der hat das formuliert. Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei. Ungehorsam ist Zauberei. Die Sünde ist letzten Endes ein Mysterium. Wie eine Zauberei. Gaukelt sie den Menschen so weit wie möglich um, dass der Mensch wirklich das Richtige, das Falsche für richtig hält. Was ist Zauberei? Zauberei ist Magie. In einem Sumpf hinein versenken. Und die Leute meinen, sie sind auf dem richtigen Weg. Ein Hammer. Er sagt, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht. Saul, du hast es nicht. Du meinst, dass du es getan hast. Du hast es nicht. Knapp daneben. Ist auch vorbei. 99% erfüllen ist auch nicht ganz erfüllen. König Saul hatte den Auftrag, den Bann zu vollstrecken. Vor Gottes Angesicht war seine 99% Gehorsam, Ungehorsam. Magie, Zauberei, Götzendienst, Widerstreben. Ich habe mal in der Bibel geguckt, wie wird das denn im Neuen Testament formuliert? Schlagen wir mal einige Texte auf. Matthäus Evangelium, Kapitel 24, Vers 12. Matthäus 24, Vers 12. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Jesus redet hier von der Endzeit. Bevor er kommen wird, wird die Ungerechtigkeit zunehmen. Und die Folge wird sein, die Liebe wird erkalten. Spüren wir das? Wir sagen, spüren wir das in der Welt? Natürlich. Spüren wir das vielleicht auch in der Gemeinde? Das färbt manchmal auch ab. Und dieses Wort hier, was mit Ungerechtigkeit Luther übersetzt hat, heißt im Grundtext Anomia, Gesetzlosigkeit, eigentlich Ungehorsam, den Weisungen des Herrn nicht befolgen, heißt das vom Grundtext her. Das heißt, der Ungehorsam wird zunehmen in dieser Welt, Ungehorsam gegen Gott und die Liebe wird erkalten. Was für eine automatische Folge. Ein weiterer Text, der eine gewisse Erleuchtung bringt, ist 2. Thessalonicher 2, Vers 7. 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Und da wird eine andere Formulierung verwendet. Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Jetzt muss der es jetzt noch auffällt, weggetan werden. Und dieses Wort, es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit, heißt auch vom Grundtext her das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Das ist das gleiche Wort. Anomia. Das Geheimnis des Ungehorsams. Wir merken also, auch das Neue Testament redet von dieser Magie des Ungehorsams, der Sünde, Geheimnis. Da steckt der Gedanke drin, subtil, schleichende Entfaltung. Man meint, es ist richtig, wie Saul, und es ist nicht richtig. Es ist verrückt. Deshalb das Geheimnis des Ungehorsams, der Gesetzlosigkeit, der Bosheit wird es hier übersetzt. Vielleicht einen letzten Text. In Hebräer, wir haben heute den Hebräer angeschaut, Hebräer Kapitel 3, und dort Vers 12 und Vers 13. Hebräer Kapitel 3, 12 und 13. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Das ist interessant. Hier wird es bezeichnet, Betrug der Sünde. Und wenn ihr hier den Textzusammenhang beachtet, dann wird zitiert, wie es Israel durch den Betrug der Sünde gefallen ist. Da geht auch der Rat des Biliams hinein, der zur Sünde ermutigt hat, wo sie in das Geheimnis der Sünde, des Ungehorsams reingerutscht sind. Zusammenfassend könnten wir sagen, das Alte Testament drückt das so aus, wie es Jesaja eigentlich ausdrückt. Jesaja 66, Vers 5. Jesaja 66, Vers 5, der zweite Teil. Worum geht's da bei dem Geheimnis des Ungehorsams? Jesaja 66, Vers 5, der zweite Teil. Entschuldigung, Vers 4. Denn ich rief, und niemand antwortete. Ich redete, und sie hörten nicht, und taten, was mir nicht gefiel, und hatten ihre Lust an dem, woran ich keinen Wohlgefallen hatte. Das ist vom Neuen Testament ausgedrückt, dieser Ungehorsam, dieser Begriff der Ungesetzlichkeit, Geheimnis der Bosheit, der Betrug der Sünde, nämlich das nicht zu tun letzten Endes, was Gott sagt. Wie würde das Jesus ausdrücken im Neuen Testament? Lukas 6, 46. Lukas Evangelium, Kapitel 6, 46. Weil viele meinen, dieser knallharte Ausdruck und die Aufforderung zum Gehorsam und die Kritik am Ungehorsam ist nur alttestamentlich. Was steht hier? Was nennt ihr mich Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Das ist der Ausdruck von Jesus. Ist Ungehorsam tatsächlich ein Geheimnis, eine Magie, Widerstreben, Götzendienst? Da war ein Mann, der kam zu mir und wollte eine Rechtfertigung von mir. Er sagte, er will sich jetzt scheiden lassen. Sagte ich, warum? Ja, es steht in der Bibel, du sollst dich nicht scheiden lassen, es sei denn, wegen Ehebruches, oder? Gott sagt, ich habe Verständnis, wenn du kein Vertrauen mehr in den Menschen haben kannst, weil er dein Vertrauen missbraucht hat. Geh den Weg der Vergebung und Versöhnung. Aber wenn es nicht geht, dass du deine Vertrauensbeziehung weiterleben kannst, es sei denn wegen Ehebruchs. Dann fragte ich ihn, ja, hast du oder deine Frau die Ehe gebrochen? Nein. Ja, warum willst du dich scheiden lassen? Sie hat geistlich die Ehe gebrochen. Das musst du mir erklären. Sie ist vom wahren Glauben abgefallen. Das musst du mir jetzt noch näher erklären. Was heißt denn das? Sie ist gegen ATK und ich bin umgekehrt. Ich bin für ATK und sie ist dagegen. Und das ist für dich ein geistlicher Ehebruch? Ja. Und deshalb kann ich mit ihr nicht mehr zusammenleben. Es heißt ja, es sei denn wegen Ehebruchs. Unglaublich. Unglaublich, was für Ideen die Leute haben. Ich muss sagen, entschuldige bitte, das, was du machst, ist ungehorsam. Du bist dabei, wirklich eine Sünde zu begehen, wenn du dich von deiner Frau trennst. Sie hat nichts getan und du auch nicht. Was willst du mit diesem Geschwaffel, mit dem geistlichen Ehebruch? Hör auf. Ist Sünde manchmal eine Magie? Man meint, das Falsche ist richtig. Es ist verrückt. Ja? Man meint, das Falsche ist richtig. Eben, das ist die Kraft der Magie, des Ungehorsams. Es ist Rebellion gegen Gott. Es ist dieses Wegbewegen, dieses Subtile, dieses Versteckte, dieses Nichtsehen, dieser Balken vor den Augen, oder? Genug der Beispiele. Und ich könnte dir einige erzählen, wollte vielleicht, aber ich meine, wir wissen, was es heißt, dass Ungehorsam Sünde ist, eine Magie ist, eine Zauberei, der uns runterzieht in dem Sumpf des Lebens und klar macht, das Falsche ist richtig. Verrückt. Wenn Ungehorsam Sünde ist und Zauberei ist und letztendlich Götzendienst ist, was ist dann Gehorsam? Das wäre doch die wichtige Frage jetzt. Und da möchte ich mit euch einen relativ seltsamen, aber bekannten Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17. Und da werden wir einige Verse lesen. Ab Vers 1. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen, aber weh dem, durch den sie kommen. Es wäre besser für ihn, dass man einen Mühlstein an den Hals hängte und würde ihn ins Meer werfen, als dass er einen dieser Kleinen zum Abfall verführt. Hütet euch, seine Warnung. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Wenn er es bereut, vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tage an dir sündigen würde und siebenmal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, dann sollst du ihm vergeben. Diese Geschichte kennen wir. Aber die Reaktion auf diese Aussagen der Jünger war, Vers 5, die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke uns dem Glauben. Ihr Lieben, brauchen wir Stärkung im Glauben, wenn wir uns vergeben wollen? Brauchen wir das? Oh ja, das brauchen wir. Dass wir schreien können: Stärke uns den Glauben. Wenn wir uns aneinander versündigen, uns das Leben schwer machen und es schreit nach Versöhnung, dann schreit es auch nach der Stärkung des Glaubens. Und dann heißt es: Wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Baum sagen, Maulbeerbaum, reiß dich aus, versetz dich ins Meer, und es würde euch gehorchen. Und manchmal bleiben wir hier stehen und die Geschichte endet hier, weil ein neuer Abschnitt beginnt, meint man. Der Ruf war: Stärke uns den Glauben. Die Antwort ist: Wenn ihr so viel Glauben hättet wie ein Senfkorn, mehr ist nicht nötig. Wie groß ist ein Senfkorn? Relativ klein. Was kann aus einem Senfkorn werden? Eine große Pflanze. Oder Baum? Aber das Seltsame kommt jetzt. In Matthäus 17, nur also am Rande mal erwähnt, wir brauchen den nicht aufschlagen, redet es von einem Berg, hier von einem Baum. Baum oder Berg, wenn man beides versetzen könnte, ich denke, das wäre gewaltig, ja? Aber dann geht die Geschichte weiter ab Vers 7 und das ist genau das Seltsame. Auf dem Ruf Gottes, stärk uns den Glauben, kommt eine Geschichte. Und das ist die Antwort. Wie heißt es da? Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn der vom Felde kommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich, diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, danach sollst du auch essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? So auch ihr, Vers 10, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir schuldig waren. Was ist Gehorsam? Gehorsam ist Glauben. Wenn Ungehorsam Sünde ist und Zauberei und eine Magie, eine Rebellion und Götzendienst, dann ist Gehorsam Glauben. Der wahre Glaube ist Gehorsam. Verrückt, wie Jesus hier diese Geschichte verbindet. Stärk uns den Glauben mit der Geschichte. Tut einfach, was der Herr sagt. Indem wir es tun, entwickeln wir eigentlich diesen Senfkorn. Wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn. Wenn man das genau analysiert, ich möchte es mal zusammenraffend kurz fassen. Unsere Haltung müsste sein, wir haben alles getan, was du gesagt hast, befohlen hast. Es bedeutet Unterordnung unter die Autorität Gottes. Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Glaube dem zu, so groß wie ein Senfkorn, wenn wir tun, was er uns befohlen hat. Und das ist eine demütige Haltung. Unterordnung unter die Führung Gottes. Sind wir dazu bereit? Am liebsten würde ich hinausrufen, was ist das größte Problem in der Welt oder in der Gemeinde? Die Leute wollen sich nicht unterordnen. Ist das nicht so? Sie müssten von ihrem hohen Ross absteigen, oder? Sie müssen eingestehen, der Weg der Rebellion geht nicht so weiter, geht in die Sackgasse, in den ewigen Tod. Ist das nicht so? Und sie müssten sich der Autorität Gottes unterordnen, der viel größer ist, der ihnen das Beste möchte. Könnt ihr mir Beispiele nennen für Menschen mit einem großen Glauben in der Bibel? Das ist jetzt keine rhetorische Frage, ihr könnt darauf antworten. Für Menschen mit einem Glauben. Fallen euch da Beispiele ein? Bitte? Elia, Daniel, Abraham, Mose, Noah, die Glaubensväter, nicht? Kennt ihr jemanden, der in der Bibel als den größten Glauben besitzend deklariert wird? Kennt ihr ihn? Welche Namen würden euch da einfallen? All diese Großen. Der römische Hauptmann, wie bitte? Ich möchte euch diesen römischen Hauptmann kurz vorstellen. Matthäus 8. Ich war erstaunt, als ich mich mit der Frage beschäftigte, wer ist der Glaubensmensch, der Glaubensmensch mit dem größten Glauben in der Bibel, sage ich mal. Im Neuen Testament auf alle Fälle. Du denkst, da musst du Haufen dieser Leute aufzählen, die wir aufgezählt haben, und die haben einen großen Glauben gehabt. Definitiv. Abraham, Vater des Glaubens. Wie heißt es? Er gehorchte und das wurde ihm gerechnet zur Glaubensgerechtigkeit. Wie bitte? Da merkt man, Gehorsam ist Glaube. Es ist unglaublich. Aber hier, Matthäus Kapitel 8, ab Vers 5. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn: Herr, mein Knecht liegt zu Hause, ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter meinem Dach gehst. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Wenn ich zu einem sage, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, dann tut er das. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten, vom Westen und mit mir, Abraham, Isaac, Jakob, im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, es geschehe, wie du geglaubt hast. Das war der Senfkorn des Hauptmanns. Gott sagt nicht, ihr sollt einen Riesenberg von Glauben bringen. Sagt er das? Nein. Er sagt Senfkorn. Und was ist dieser Senfkorn? Was sagt der Mann? Ach, weißt du, ich bin auch ein Mensch, der sagt, tu das, und dann tut er das. Mach das, dann macht er das. Komm her, dann kommt er. Wisst ihr, was er eigentlich sagt in der Geschichte? Hab die gleiche Haltung zu Gott wie dieser Hauptmann, sagt eigentlich Gott hier. Solchen Glauben habe ich nirgends gefunden, sagt er. Wie drückt er sich aus? Alles zu tun, was der Herr sagt. Alles. Und wenn wir meinen, Gott nimmt uns etwas weg, dann haben wir ein verkehrtes Gottesbild. Will Gott uns alles wegnehmen? Will er uns nicht zum Leben führen? Zu der Entfaltung? Wenn er sagt, komm zu mir, ihr Mühseligen, ihr Beladenen, will er uns quälen? Will er uns knechten? Will er uns zermalmen? Nein! Er sagt, ich will dir das Leben geben. Ich will dich zum Ziel führen, in die ewige Heimat. Glaube nur, vertraue mir. Ich mache keinen Fehler. Und wenn du das nicht tust, wirst du in den Sumpf der Sünde, der Zauberei untergehen. Das Ende wird sein Distanz, Untergang. Ich will dich beim Leben haben. Das ist die Botschaft. Und ich möchte diese Stunde einfach mit einem Bibelwort beschließen. Aus Römer Kapitel 12, 1 und 2. Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch, liebe Brüder und liebe Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch dieser Welt nicht gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Amen. Ja, lieber Vater im Himmel, wir haben es von ganzem Herzen gesungen. Wir misstrauen dir nicht. Wo wir es in der Vergangenheit getan haben und deine Hand losgelassen haben, wolltest du uns vergeben. Wo wir uns von der Sünde bezirzeln lassen haben und wir in den Sumpf uns selber in Probleme gestürzt haben, wolltest du uns vergeben, weil wir haben deinen Namen, Herr, nicht verherrlicht und vielleicht anderen Menschen auch Schaden gefügt und uns selber. Du lädst jeden Menschen ein, auf dem Weg der Erlösung zu treten. Du verlangst nicht viel, ein bisschen Vertrauen. Bereitschaft zu glauben und auch zu handeln, wie ein Senfkorn. Dafür möchten wir dir herzlich danken, dass du uns Tür und Tor geöffnet hast, für die Ewigkeit, für alle Menschen. Gib uns die Willigkeit, dass wir immer wieder mit Ungehorsam, mit Sünde brechen und zu dir kommen. Und deshalb bitten wir dich, Herr, segne und behüte uns. Lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Amen.